Das Alte Testament ist ja von der Heiligen Schrift her ein sehr vielfältiges, göttliches Instrument. Und die Bibel sagt zum Beispiel in Römer 15, Vers 4, ich denke, das ist eine ganz wichtige Aussage über das Alte Testament, denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Also die Bibel sagt, wenn ich eine bestimmte Haltung einnehme und gleichzeitig die Bibel in der richtigen Art und Weise auf mich wirken lasse, dann wird Hoffnung entstehen. 1. Korinther 10, 11, das ist ja das berühmte Kapitel, wo auch der Weg Israels beschrieben wird, sagt er ganz klar, es wurde für uns geschrieben, als wichtiger Hinweis zum Trost, zur Warnung, als einfach göttliches Instrument. Und Hebräer 10, 1 sagt, das ist ein Schattenbild. Zum Beispiel das mosaische Gesetz ist ein Schatten. Das heißt, der Körper, also wenn ein Schatten entsteht, ist ja immer ein Körper, der Schatten wirft. Der sagt praktisch, der Schatten, der ist noch nicht da, nämlich Jesus Christus. Aber sein Schatten ist schon sichtbar im Alten Testament. Von dem Hintergrund her einfach, dass das uns Hinweise gibt, vorschattet. Und wie im Bilderbuch uns geistliche Wahrheit da aufzeigt, möchte ich heute auch eine Stelle lesen aus dem Alten Testament. Und zwar, ich möchte eine Stelle lesen, das ist so eine Stelle, um die schlägt man rum, wenn man stille Zeit macht, weil sie doch sehr verdichtet ist. Ich habe es ja schon mal bei uns gemacht, oder zweimal sogar, aber es liegt mir einfach auf dem Herzen. Und das ist Hesekiel 1. Ich möchte Hesekiel 1, das ganze Kapitel lesen, plus von Kapitel 2, die ersten zwei oder drei Verse. Und es geschah im 30. Jahr am 5. Tag des 4. Monats, als ich unter den Weggeführten am Fluss Kebar war, da öffnete sich der Himmel und ich sah Gesichte Gottes. Am 5. Tag jenes Monats, es war das 5. Jahr seit der Wegführung des Königs Joachim, da erging das Wort des Herrn ausdrücklich an Hesekiel, den Sohn Busis, den Priester im Lande der Chaldäer am Fluss Kebar, und die Hand des Herrn kam dort über ihn. Und ich schaute und siehe, ein Sturmwind kam von Norden her, eine große Wolke und loderndes Feuer von einem Strahlenglanz umgeben. Aus seiner Mitte aber glänzte es wie Goldschimmer, mitten aus dem Feuer. Und mitten aus diesem erschien die Gestalt oder das Bild von vier lebendigen Wesen. Und dies war ihr Aussehen, sie hatten Menschengestalt. Und jedes von ihnen hatte vier Gesichter und jedes von ihnen hatte vier Flügel. Ihre Füße standen gerade, ihre Fußsohlen glichen der Fußsohle eines Kalbes und sie funkelten wie der Schimmer von blankem Erz. Unter ihren Füßen befanden sich Menschenhände an ihren vier Seiten. Und alle vier Seiten hatten ihre Gesichter und ihre Flügel. Und ihre Flügel waren miteinander verbunden. Wenn sie gingen, wandten sie sich nicht um. Jedes ging gerade vor sich hin. Ihre Gesichter aber waren so gestaltet, vorn das Gesicht eines Menschen, auf der rechten Seite bei allen Vieren das Gesicht eines Löwen, zur linken bei allen Vieren das Gesicht eines Stieres, hinten aber hatten alle vier das Gesicht eines Adlers. Ihre Gesichter aber und ihre Flügel waren nach oben ausgebreitet, je zwei Flügel waren miteinander verbunden und zwei bedeckten ihre Leiber. Und jenes ging gerade vor sich hin, wo der Geist hingehen wollte, da gingen sie hin. Sie wandten sich nicht um, wenn sie gingen. Und dies war die Gestalt der lebendigen Wesen oder das Bild. Ihr Aussehen war wie brennende Feuerkohlen, wie das Aussehen von Fackeln, und die Feuerkohle fuhr zwischen den lebendigen Wesen hin und her. Und das Feuer hatte einen strahlenden Glanz. Und von dem Feuer gingen Blitze aus. Die lebendigen Wesen aber liefen hin und her, so dass es aussah wie Blitze. Und als ich nun die lebendigen Wesen betrachtete, siehe, da war je ein Rad auf der Erde neben jedem der lebendigen Wesen, bei ihren vier Gesichtern. Das Aussehen der Räder und ihre Gestaltung, oder ihr Bild, war wie der Schimmer eines Chrysolith. Und alle vier hatten die gleiche Gestalt. Sie sahen also so aus und waren so gemacht, als wäre ein Rad mitten in dem anderen. Wenn sie gingen, so liefen sie nach ihren vier Seiten hin. Sie wandten sich nicht um, wenn sie gingen. Und ihre Felgen waren hoch und furchtgebietend. Und ihre Felgen waren voller Augen, ringsum bei allen Vieren. Und wenn die lebendigen Wesen gingen, so liefen auch die Räder neben ihnen. Wenn sich die lebendigen Wesen von der Erde erhoben, so erhoben sich auch die Räder. Wo der Geist hingehen wollte, da gingen sie hin, wohin der Geist gehen wollte. Die Räder erhoben sich vereint mit ihnen, denn der Geist der lebendigen Wesen war in den Rädern. Wenn jene gingen, so gingen auch sie, wenn jene stillstanden, standen auch sie still. Wenn jene sich von der Erde erhoben, so erhoben sich auch die Räder vereint mit ihnen, denn der Geist der lebendigen Wesen war in den Rädern. Und über den Häuptern des lebendigen Wesens befand sich etwas, das der Himmelsausdehnung glich. Da steht auch wieder das Wort Bild. Wie der Anblick eines Kristalls ehrfurchterregend ausgebreitet oben über ihren Häuptern. Und unter der Himmelsausdehnung waren ihre Flügel ausgestreckt, einer zum anderen hin. Jedes hatte zwei Flügel, womit sie ihre Leiber auf der einen Seite und zwei, womit sie auf der anderen Seite bedeckten. Und ich hörte das Rauschen ihrer Flügel wie das Rauschen großer Wasser und wie die Stimme des Allmächtigen. Wenn sie gingen, so gab es ein Geräusch wie das Getümmel eines Heerlagers. Wenn sie aber stillstanden, ließen sie ihre Flügel sinken. Es kam eine Stimme oben von der Himmelsausdehnung her, die über ihren Häuptern war. Wenn sie stillstanden, ließen sie ihre Flügel sinken. Und oberhalb der Himmelsausdehnung, die über ihren Häuptern war, war das Gebilde oder Bild eines Thrones, anzusehen wie ein Saphirstein. Oben auf dem Gebilde des Thrones aber saß eine Gestalt, anzusehen wie ein Mensch. Ich sah auch etwas wie Goldschimmer, wie das Aussehen eines Feuers inwendig ringsum, von der Erscheinung seiner Lenden nach oben hin, von der Erscheinung seiner Lenden nach unten hin, sah ich, wie das Aussehen eines Feuers und ein Glanz war rings um ihn her. Wie der Bogen aussieht, der an einem Regentag in den Wolken erscheint, so war auch der Glanz ringsum anzusehen. So war das Aussehen der Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn. Und als ich sie sah, fiel ich auf mein Angesicht. Ich hörte die Stimme von einem, der redete. Und er sprach zu mir: Menschensohn, stelle dich auf deine Füße, so will ich mit dir reden. Und als er mit mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße und ich hörte dem zu, der mit mir redete. Das sind so Bibelstellen, gell, wenn man das liest, man kann sich das fast bildlich nicht vorstellen. Ich habe mal, es gab es einmal vor einer Zeit von der Bibelgesellschaft, Bibelcomics, da haben sie versucht, das bildlich darzustellen. Also das hat auch nicht viel getaugt, sage ich ganz ehrlich. Aber wenn das Alte Testament wirklich zu unserem Trost geschrieben ist, zu unserer Warnung und wirklich ein Schattenbild ist, dann schreibt ja Gott es nicht auf, bloß dass das der Text in der Bibel drin steht, sondern hat es einen Sinn. Und der Sinn ist, es wurde sogar beim Mosaischen Gesetz ausdrücklich Wert darauf gelegt, als es niedergeschrieben wurde, dass es so niedergeschrieben wurde, dass man es versteht. Und Gott will, dass wir auch solche Texte verstehen. Und hier haben wir eine gewaltige Offenbarung. Vielleicht etwas zum Umfeld. In 2. Könige 24 kann man das nachlesen. Juda, das waren ja immer die Guten. Ich möchte das nochmal betonen. Israel waren die Bösen, das Nordreich. Juda waren die Guten und trotzdem hat sich Juda versündigt. Und zwar unter dem Sohn und unter dem Enkel des wunderbaren Reformators Josia. Also Josia, der Opa, der war völlig in Ordnung, aber unter seinem Enkel Joachim oder Joachim ist dann das Elend über Israel gekommen, weil sie böse waren und Sünde taten. Und Gott hat sie dann zur Strafe, genauso wie Israel, in die Verbannung geschickt, und zwar nach Babylon. Das ist der Hintergrund. Also mitten in einer Zeit des Gerichtes, mitten in einer Zeit des Abfalls spielt Hesekiel 1. Da ist dieser Ablauf. Ich denke, von daher haben wir schon mal eine ganz schöne Parallele zu unserer heutigen Zeit. Wir sind in einer Zeit des Abfalls, wir sind in einer Zeit, wo ich felsenfest überzeugt bin, dass Gott jetzt die Gerichte langsam auslöst. Steht da in der Offenbarung so. Das heißt, ähnliche Konstellation. Was jetzt vielleicht wichtig ist, was man nicht auf den ersten Blick sieht, wie Gott sich offenbart. Und das ist ja Offenbarung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, bei göttlichen Dingen ist mein Verstand, der ja sehr nützlich ist, für viele Dinge beruflich, praktisch und auch fürs Familienleben, für alles. Bei göttlichen Dingen brauche ich einen Eingriff von oben, weil ich mit der Intelligenz zu tun habe, die nicht wie ich dreidimensional begrenzt ist. Ich bin nur dreidimensional begrenzt. Ich kann noch Zeit wahrnehmen, aber nicht einmal lokal, sondern nur so ein bisschen. Sagen wir, am besten nehme ich Zeit im Spiegel wahr. Wenn ich in den Spiegel gucke, dann sehe ich, dass die Zeit vergangen ist. Das ist interessant. Aber ich kann schon Zeit nicht wahrnehmen. Gott muss sich offenbaren, wenn er mir göttliche Dinge zeigen will. Und das ist hier. Hier hast du eine Offenbarung mitten im Elend der Menschen. Und jetzt muss man natürlich wissen, was da passiert ist. wenn ihr mal die Schrift auf das hin untersucht, dann werdet ihr feststellen, dass zum Beispiel Gott auf drei Ebenen in dieser Zeit des Abfalls die Menschen angegangen ist. Einmal in Jerusalem, dort predigte der Prophet Jeremia, der ja der große Gerichtsprophet war. Er hat ihnen gepredigt, was es heißt, wenn man Gott nicht gehorcht. Hat er ihnen gepredigt. Parallel dazu war im Zentrum des Gegners Daniel. Die sind alle drei parallel. War Daniel und hat dort gepredigt. Und bei den Weggeführten, jetzt sage ich mal so, bei den Exiljuden, die in der Gefangenschaft waren, die umgesiedelt wurden am Fluss Kebar, dort war Hesekiel. Also du hast einmal den Daniel, du hast Jeremia und du hast hier den Hesekiel. Und wenn man diese Bücher liest, dann sieht man etwas Gewaltiges. Immer wenn sich Gott offenbart hat, auch bei Daniel, bricht er zusammen. Das siehst du hier, innerlich werden sie erschüttert, wenn Gott offenbart. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Gott sich mir und dir offenbart durch die Heilige Schrift, durch das Wirken des Heiligen Geistes, dann wird ein Mensch in der Regel erschüttert. Wisst ihr, das Recht Gottes, sagt die Bibel, besteht nicht in Worten, nicht in Geschwätz, nicht in Blablabla, das haben wir genügend im Reich Gottes, sondern in Kraft. Das heißt, wenn Gott sich wirklich offenbart, dann passiert etwas. Dann muss etwas passieren, das ist hier der Fall. Und du hast hier dann die Ebene der Weggeführten. Jetzt sage ich es mal vorsichtig. Die in Babylon, denen ging es gar nicht schlecht. Sadrach, Mesach, Abednego und Daniel, die waren, haben hier durch die Gnade Gottes eine gewisse Stellung erhalten. Denen ging es gar nicht schlecht. Die, wo noch in Israel waren, denen ging es zu dem Zeitpunkt, naja, die waren so in der Übergangsphase. Aber die, die schon weggeführt waren, das sind die, die dann im Psalm sagen, wir saßen an den Flüssen Babylons, dort hingen die Weide und wir waren erschüttert. Wir waren wirklich vor Gott her erschüttert und sie haben von uns verlangt, singt uns schöne Lieder. Also die Situation hast du, da hast hier Leute, die sind zerstört. Ihr Traum vom auserwählten Volk, vom Land, das vor Gott in besonderer Weise Israel gegeben wurde, war zerstört. Sie hatten kaum eine Hoffnung, die war kaputt. Und mittendrin gibt jetzt Gott eine Offenbarung und jetzt passiert eigentlich etwas, das ist ungeheuer. Wenn man das sich sieht, ich möchte jetzt einmal ganz bewusst auch in die Zahlensymbolik, in die Stoffsymbolik reingehen, bevor wir den Text ansehen. Es heißt nämlich, es geschah im 30. Jahr. Und das Wort 30 hat eine ungeheure symbolische Bedeutung in der Heiligen Schrift. Wir haben es ja auf der Freizeit ein bisschen angerissen, was Zahlensymbolik heißt. Zum Beispiel, als der Herr Jesus geoffenbart wird, sagt das Evangelium, er war ungefähr 30 Jahre alt. Der Heilige Geist hat ganz genau gewusst, wie alt der Herr Jesus ist. Er sagt ungefähr 30 Jahre, um das Symbolische anzuzeigen. Und 30 ist 5 mal 6. Und 5 ist die Zahl der Gnade. Die Hand Gottes. Darum hat ja David 5 Steine in seiner Schleuder. Überfließende Gnade hat bloß einen gebraucht. Aber 5 war da, die Gnade Gottes. Und 6 ist der gefallene Sünder. Der Antichrist wird die Zahl 666 haben. In der 6. Stunde kam die Finsternis über das Kreuz. Und der Mensch, der Verursacher und, ich sag's mal so, das Opfer und trotzdem der Handlanger, der am Teufel hier auf der Leim gegangen ist, wurde am 6. Tag geschaffen. Also das siehst du von der Zahlensymbolik her. Im 30. Jahr, das heißt im Jahr, wo das Elend des Menschen durch Gnade Gottes angegangen wird, wo Gott den Menschen nahe tritt. Das ist gewaltig, wenn Gott es so anzeigt durch Zahlen. Und es war am 5. Tag, wieder der Hinweis auf die Gnade, des 4. Monats. Und 4 ist immer eine Vollzahl, die meint alles. Also hier war völlige Gnade vor Gott gegeben, den Menschen. Und zwar unter den Weggeführten am Fluss Kebar. Und zwar, es öffnete sich der Himmel. Dabei muss man wissen, dass im Hebräischen steht Himmel Shamayim immer in der Mehrzahl in der Regel. Also die Himmel haben sich geöffnet und jetzt sieht er plötzlich Gesichte Gottes. Er sieht plötzlich göttliche Offenbarung, die er vorher nicht hatte. Vers 2, am 5. Tag jenes Monats, es war das 5. Jahr, wieder 5, wieder Hinweis auf die Gnade, seit der Wegführung des Königs Joachim. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Wenn das ein Schattenbild und ein Musterbeispiel ist für die neutestamentliche Zeit und wenn wir Gläubige des neuen Bundes daraus lernen sollen, dann lerne ich daraus etwas in der größten Zeit des Abfalls, in der schlimmsten Zeit der Verführung, hat Gott immer für bestimmte Leute Und das siehst du hier, wie er die Herzen kennt. Er ist der Kenner der Herzen, heißt Herzenskünder, hat Schlachter sogar mal übersetzt. Er hat immer Menschen, wo er sieht, dass sie ihm dienen wollen, und denen gibt er Gnade. Und das ist hier gewaltig. Und das heißt jetzt ganz einfach, mitten in diesem Abfall hinein gibt Gott Gnade. Das heißt, wenn noch so sehr alles zusammenbricht, können wir immer noch evangelisieren und den Menschen nahe treten, weil Gott sucht immer noch Menschen raus, wo er sieht, dass ihr Herz will, und die rettet er. Und es ist gewaltig, dass Gott so viel Gnade gibt mitten im Abfall. Da ging das Wort des Herrn ausdrücklich an Hesekiel, den Sohn Bussis, den Priester im Land der Chaldäer, am Fluss Keba, und die Hand des Herrn kam über ihn. Das heißt, Gott redet auch hier deutlich, er redet direkt, er tritt den Menschen nahe. Wisst ihr, das ist der Unterschied, die Menschen sind Schwätzer. Also ich reg mich so auf, wenn ich zum Beispiel Zeitung lese, wenn ich sehe, was die für einen Unsinn verbreiten. Und nicht nur Zeitung, alle Medien, wenn du siehst, was die Menschen für Schwätzer sind, für Dummschwätzer, du kannst immer Menschen, wenn er anfängt zu reden, zuerst schon mal gar nichts glauben, weil er vollständig von der Lügehaftigkeit des Sünderfalls durchdrungen ist. Wenn, ich sag's mal so, wenn dir ein Politiker oder irgendjemand, der was zu sagen hat, und er ist nicht klar gläubig, dass er wieder geboren ist, und der sagt dir, es ist 14 Uhr, dann guck lieber auf die Uhr. Es könnte auch stimmen, dass er sich angelogen hat, mit dem musst du rechnen. Die Lüge des Blaue vom Himmel runter, das ist der Mensch, aber auch dein Nachbar. Und du selber, wenn du nicht wiedergeboren bist, bist so ein Stoff. Du bist aus solchem Stoff. Und hier hast du etwas, du siehst plötzlich, wie der lebendige Gott die Menschen angeht und ihnen zeigt, was ist Wahrheit. Und das ist der Grund, warum ich mich auch in dieser bösen Zeit auf das Wort Gottes verlassen muss. Ich kann mich nicht auf bestimmte Dinge verlassen. Ich verstehe ein bisschen was von Bank. Ich verstehe auch ein bisschen was von Bank, weil ich bloß mit einem Schalter vorne zu tun hatte. Ich war ja jetzt über 10 Jahre hinter der Kulisse einer Bank. Und da kriegst du ein bisschen einen Blick dafür. Wisst ihr, wenn ich manchmal sehe, was die da schreiben in der Presse über Geld, über Finanzwirtschaft. Ich weiß nicht, soll ich lachen oder weinen? Ich denke immer, oh, wenn die wüssten, wie sie ergeschmiert werden. Geld, und das ist das Problem. Was ist Wahrheit? Nur das Wort Gottes kann uns klare Weisung geben. Und jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt. Wo Gott keine Weisung gibt, haben wir auch nichts zu sagen. Da lassen wir es einfach über uns ergehen, wie es kommt. Wenn Gott nichts gibt, wir brauchen nicht zu spekulieren. Aber er ist der Einzige, der die Wahrheit offenbaren kann. Und jetzt offenbart er die, in Vers 4, auf eine Art und Weise, die ist erstaunlich. Ich schaute und siehe, ein Sturmwind kam von Norden her. Wenn jetzt zum Beispiel Jeremia 4, Vers 6 oder andere Bibelstelle lest, dann werdet ihr feststellen, dass das ganze Szenario des Gerichtes oft in der Bibel von Norden kommt. Norden steht in der Regel für Gericht. Das heißt, er zeigt hier diesem Mensch, der schon im Elend ist, zuerst einmal, dass du einen dreimal heiligen Gott hast, der nicht mit sich spielen lässt und der das Gericht bringen wird. Das ist auch für uns wichtig. Er glaubt doch nicht, dass es so weitergeht. Du glaubst doch nicht, dass du alles, was Gott verboten hat, wir tun das, dass du Gott das ins Angesicht treiben und lästern darfst, sondern Gott hat es gezeigt, was er mit dem tut. Siehe Sodom und Gomorra, Fülle von Brot, Wohlstand, das war die Sünde Sodoms. Und dadurch kam sie in die Perversion. Und das ist das, was bei uns heute passiert. Und Gott wird das Gericht auslösen, ohne Gnade. Und er wird uns genau dort treffen, wo es uns wehtut. Und das ist ja Wohlstandsgesellschaft relativ einfach. Das hat mal ein weiser Mann gesagt, wenn du eine Revolution willst in einem Wohlstandsland wie Deutschland, musst du bloß zwei Sachen machen. Du musst den Urlaub streichen und musst Fernseher abschalten. Sag nur zwei kleine Maßnahmen, dann hast du schon die Revolution. Dann bricht das Elend aus. Panem et circenses, haben die Römer gesagt. Brot und Spiele, das ist das, was der Mensch braucht. Erführungszeichen. Der Ungläubige braucht es, der Gläubige nicht. Und jetzt siehst du hier, wie Gott einfach sagt, von Norden kommt eine große Wolke, loderndes Feuer. Feuer steht für Gericht. Von einem Strahle ganz umgeben, aus seiner Mitte, aber glänzt es wie Goldschimmer. Hat Schlachter sehr, sehr, wie soll ich sagen, nach seiner Art entsprechend in der Altübersetzung übersetzt. Es war wie ein Silberblick. Aber da steht was, und das hat mich erschüttert, was da steht. Da steht, wie ein Auge des Golderzes. Und Golderz, und das ist eine interessante Sache, wenn man jetzt zum Beispiel eine Septuaginta, eine griechische Übersetzung vom Alte Testament nachschlägt, dann heißt das Wort Elektron. Und Elektron war ganz einfach die Sache. Es war eine Metalllegierung. Die bestand zu 4/5, merkt ihr was, 5, Zahl der Gnade, die bestand zu 4/5 aus Gold und zu 1/5 aus Silber. Und jeder, der sich in der Stoffsymbolik auskennt, weiß, dass Gold das Wesen Gottes symbolisiert, das, was Gott schafft. Und jeder weiß, dass Silber das Wort Gottes symbolisiert. Darum gab es getriebene Posaune, nicht die Schofarhörner, sondern getriebene Posaune, die Gott benutzt hat. Und er sagt im Psalm 12, dein Wort ist wie edles Silber, das in irdischen Tiegeln gehalten wird, also in irdischen Schalen hier, gedruckt mit Druckerschwarz. Und du hast hier jetzt einfach etwas, da siehst du, jetzt macht Gott eine Offenbarung, er zeigt, dass das Gericht kommt, er zeigt, dass loderndes Feuer kommt. Ein Mensch, der schon fertig ist, also Gericht schadet keinem, wenn er das erkennt. Und gleichzeitig sieht man hier etwas mitten aus dem Feuer hervorleuchtet, das vom Wesen Gottes und vom Wort Gottes her geprägt ist. Und in dem Moment, wie das passiert, kommt der 5. Vers. Und mitten aus diesem, 4/5 Gold, 1/5 Silber, aus diesem Glanz, aus dieser Erscheinung, mitten aus dem Gericht, mitten, wenn Gott das Gericht nicht mehr zurückhalten kann, erschien die Gestalt. Und das ist jetzt ein Wort, das heißt im Hebräischen eigentlich, heißt Demut oder Demot, das ist ein Bild, da ist ein Bild mit gemeint. Also das ist jetzt ganz wichtig, darum habe ich es auch vorher beim Lesen so betont. Wir können Dinge, die aus der Welt Gottes kommen, nur dreidimensional fassen. Das ist ein Problem. Also macht Gott Folgendes, macht er hier vielleicht auf den ersten Blick ein kompliziert aussehendes Bild, ist aber gar nicht. Um uns das dreidimensional fassen zu lassen, und er betont jetzt immer, es ist ein Bild. Es ist hier ein Bild, es ist ein Vers 10 Bild, es ist ein Vers 22 Bild, es ist ein Vers 26 Bild, es ist ein Vers 28 ein Bild. Da steht immer das Wort Demut oder Demut. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, er zeigt uns das als Musterbeispiel. Wieder der Gedanke des Schattenbildes. Im Neuen Testament wäre es direkt gestanden, das ist klar. Und jetzt müssen wir die Bilder einfach ansehen. Er sagt, es kommt hier ein Bild oder eine Gestalt von 4 lebendigen Wesen. 4 ist immer die Vollzahl alles. Und jetzt erklärt er etwas. Wenn sich Gott, der lebendige Gott, mitten im Gericht, in seiner Herrlichkeit, mit seinem Wesen und durchs Wort Gottes offenbart, dann sagt sie, die Schrift, diese Offenbarung hatte Menschengestalt. Ich habe mir schon überlegt, was hat ein Israeli, ein Jude zur Zeit Jesu gedacht, wenn er hinsteht und sagt, wer den Vater sieht, sieht mich. Oder wer mich sieht, sieht den Vater. Dass er hingeht und praktisch sagt, wenn er mich ansieht, sieht er den Gott Israels. Was haben die sich gedacht? Haben die gewusst, dass in Sprüche steht, weißt du nicht, dass Gott einen Sohn hat? Steht in Sprüche. Das heißt, es kommt hier wieder das, der Same des Weibes, die uralte Prophezeiung aus 1. Mose 3, Vers 15. Der Same des Weibes wird das Sünderfall im Teufel sein Spiel zertreten. Hier hast du es, wo er plötzlich sagt, jetzt, wenn Gott im Gericht Gnade gibt für bestimmte Menschen, wenn Gott hier im Gericht rettet, dann kommt es über Menschengestalt. Da hast du einen der größten Hinweise auf die Person Jesu Christi und auf seine Fleischwerdung in der ganzen Bibel. Und jedes von ihnen hatte 4 Gesichter und jedes von ihnen hatte 4 Flügel. Also es sind 4 solche, sind Cherubim. Cherubim ist wichtig, zum Beispiel die Cherubim haben das Paradies bewacht. Die Cherubim kommen immer, wenn die Heiligkeit Gottes dargestellt wird. An der, zum Beispiel Bundeslade war ein Cherubim befestigt. Jedes hatte 4 Flügel, ihre Füße standen gerade, ihre Fußsohlen, sie funkelnd wie der Schimmer von blankem Erz. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Erz ist in der Symbolsprache der Bibel Gericht. Das ist der Grund, warum die Füße der Stiftshütte, die diese weiße Leinwand dem Sünder anzeigte, der hat ja Folgendes gesehen. Der sieht ja die Wüste, alles dreckig, und sieht, Gott fordert mitten im Dreck der Wüste, mitten im Dreck des Lebens, fordert er Reinheit. Und dass das ernst gemeint ist, siehst du, dass auf erzenen Füßen steht, nämlich Erz ist ein Zeichen für das Gericht. Und damit zeigt er, Gott offenbart sich durch einen Mensch, aber er wird das Gericht nicht beiseite lassen. Wisst ihr, wenn man das ganz kindlich einfältig liest, dann sieht man, das sind großartige Wahrheiten, relativ unscheinbar versteckt in diesen Texten drin. Und unter ihren Flügeln befanden sich Menschenhände an ihren vier Seiten und alle vier Seiten hatten ihre Gesichter und ihre Füße. Immer wird betont, Menschengesicht, Menschenhände, also Menschenfüße. Es ist einfach so, beziehungsweise Füße sind eines Kalbes, weil, wisst ihr, habt ihr einen Kalbfuß schon mal gesehen? Da ist unten auf dem Huf ist der Akzent und dort ist das Gericht. Darum sagt er hier, der Fuß eines Kalbes. Aber er hat Menschenhände, Menschengesichter und damit siehst du, letztendlich, es geht immer wieder auf die Offenbarung, es wird über einen Mensch geschehen. Und jetzt kommt vielleicht die größte Offenbarung im Alten Testament, die ist sowas von gewaltig, Vers 10. Ihre Gesichter aber waren so gestaltet. Also die Cherubim haben den Auftrag, wenn man jetzt weitergeht, die Cherubim hatten ja neben sich noch diese Räder. Und diese Räder, wenn ich das richtig verstehe, dann waren die Räder so, das war ein Rad und mittendrin im Rad wieder ein Rad. Und er sagt, das war so, dass egal, du konntest jetzt das Rad nach vorne laufen lassen, du könntest das nach hinten laufen lassen und du könntest das seitlich nach links laufen lassen und seitlich nach rechts. Also so waren die Räder gebaut. Das heißt, es ging immer nach vorne, nach hinten, nach links und nach rechts. Und nach vorne war ein Gesicht, nach hinten war ein Gesicht, nach links war ein Gesicht, nach rechts war ein Gesicht. Und jedes dieser Gesichter ist eine Offenbarung Jesu Christi. Und in diesen Rädern war der Geist, das heißt der Heilige Geist, der Geist Gottes, wird immer Jesus Christus verherrlichen und immer ihn im Zentrum haben. Das siehst du in den Rädern. Johannes 16, Vers 14. Er, der Geist der Wahrheit, wird mich verherrlichen, sagt der Herr Jesus. Also da hast du in bildlich, ganz einfacher Darstellung hast du das, was Gott tun will. Er wird offenbaren über den Mensch. Er wird offenbaren über diesen Sohn Gottes. Und der Geist wird nichts anderes tun. Darum ist in den Rädern der Geist. Und das wird auch gezeigt, natürlich auch wieder in der Bildersprache, dem drinsteht, diese Räder waren voll Augen. Die Augen Gottes ist der siebenfache Gottesgeist. Jetzt kommt hier etwas, das ist erschütternd. Ist übrigens in der Offenbarung 4 und 5 findest du Ähnliches. Ihre Gesichter aber waren so gestaltet, vorne das Gesicht eines Menschen, auf der rechten Seite bei allen Vieren das Gesicht eines Löwen, zur linken bei allen Vieren das Gesicht eines Stieres, hinten aber hatten alle vier das Gesicht eines Adlers. Jetzt haben wir hier den ersten Punkt. Er sagt, diese Offenbarung in Menschengestalt, die wird so sein, dass du das Gesicht eines Menschen siehst. In 1. Timotheus 3, Vers 15, mir ist es schon klar, warum hier die, aus meiner Sicht, falsche Lesarten hier das Wort Gott weggenommen haben. Les 16. Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht oder der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Das heißt, damit zeigt er, Gott selber, der Sohn Gottes, offenbart sich als Mensch. Darum hast du Menschengesicht. Philipper 2, 5. Das sind diese große, gewaltige Offenbarungen, die dann im Neuen Testament entschlüsselt sind und eindeutig zu verstehen sind, hier hast du noch in Bilderform. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott völlig deckungsgleich zu sein, so steht im Grundtext. Das heißt, das müssen wir einfach mal nüchtern sehen. Die Bibel sagt, er war in der Gestalt Gottes, er war wie Gott der Vater Geist. Aber er offenbart sich, das heißt, er wird Mensch, er legt diese göttliche Gestalt des Geistes, der Geistleiblichkeit nieder und wird ein Mensch wie wir. Das muss man sich vorstellen, da dreht sich alles drum. Jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum der Teufel alles tut, um diese gewaltige Wahrheit zu pervertieren, um sie in den Dreck zu ziehen. Und da gehört dazu, was er aus dem Weihnachtsfest gemacht hat. Da siehst du, wie der Teufel alles versucht, in den Dreck zu ziehen, einen billigen Kult draus zu machen, dass die Leute ja nicht verstehen, dass Gott sich im Fleisch offenbart. Und was jetzt interessant ist, jede dieser vier Offenbarungsarten, die wir hier im Hesekiel haben, wird in einem der vier Evangelien dargestellt. Und das Evangelium, das die Menschwerdung Jesu perfekt darstellt, ist das Lukas-Evangelium. Das heißt, man kann das ruhig daneben hinschreiben, Mensch, Lukas-Evangelium. Und das Zweite, was dann kommt, das ist der Löwe. Und das Gesicht eines Löwen zur Linken. In Offenbarung 5,5, ich denke, jeder, wo die Bibel kennt, der weiß das, dass die Bibel dann uns zeigt, wer ist denn der Löwe? Und der Löwe, wenn ihr die Heilige Schrift gelesen habt, dann wisst ihr, dass der Thron Salomos diese 6 Stufen hatte mit den Löwen bis oben hin. Es war eine gewaltige Offenbarung, es war der Löwenthron und der Löwe steht für den König Israels, für den Messias. Und in Offenbarung 5,5 sagt die Schrift, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, der Messias, der König Israels. Und jetzt erwartet er einen strahlenden König, der mit Feuerschwert hier steht und die Römer aus dem Land rausjagt, so hat Israel gedacht. Und dann kommt was ganz Einfaches. Und ich sah und sie in der Mitte des Thrones und der 4 lebendigen Wesen, also im Zentrum der Macht, inmitten der Ältesten, stand kein König in Kriegsrüstung, sondern ein Lamm wie geschlachtet. Das heißt, Gott zeigt, dass er das über das Opfer Jesu tut. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Das sind die Augen aus unseren Reden, welche die 7 Geister Gottes sind. Die Augen Gottes sind immer der 7-fache Gottesgeist. Und da hast du eine perfekte Offenbarung. Das heißt, da zeigt er jetzt an, diese Rettung Gottes, wenn er mitten im Gericht den Elenden hilft, aus diesem Gericht herauszukommen, es wird über einen Mensch kommen, über die Person Jesu Christi, und es wird durch den König Israels, durch den Löwe kommen. Und hier hast du letztendlich das auch, was Johannes 4,22 schreibt, als der Herr Jesus mit den Samaritern redet und sagt, dass mit der Frau das Heil kommt aus den Juden. Warum denkt ihr denn, warum die ganze Welt, wenn ihr den Zollernalbkurier lest, da kriegst du ja emotionale Anfälle. Ich muss mich also ehrlich gesagt, ich sage es immer ganz vorsichtig, ich muss mich beherrschen, dass ich nicht einen wilden Leserbrief schreibe. Wenn das, was die da für Unsinn erzählen und was die zusammenlügen über Israel, dann wird es mir schwindelig. Ich weiß natürlich, dass Israel das auserwählte Volk ist, aber sich noch im Abfall befindet. Ich weiß, dass 2/3 von Israel sterben wird in diesen Gerichten, aber ich weiß, dass das 1/3, wenn der Heilige Geist zurückgenommen ist, bei der Wiederkunft Jesu neu ausgegossen wird und dass der Überrest sich an einem Tag bekehren wird. Aber hier siehst du, der Löwe von Juda. Und das ist der Grund, warum die ganze Menschheit gegen Israel ist, nicht wegen Israel. Israel ist ein unbedeutendes kleines Land. Die sind gegen Israel, weil der König Israels Jesus Christus ist. Ist euch das klar? Ist ein Kampf um die Gottheit. Und dann kommen unsere Theologen, die hier, ich sag's mal vorsichtig, an die Universitäten, die oft sehr gottlos gesteuert sind, wird ihnen beigebracht, dass der Gott Abrahams, Isaak, Jakobs, der alleine Gott, der Gott der Juden, der Gott des Islam und der Gott auch des Christentums derselbe Gott ist. Das Ding ist relativ einfach. Die Bibel sagt ganz klar, Gott hat einen Sohn. Und die, wo sagen, dass Gott keinen Sohn hat, das ist nicht der Gott des Neuen Testamentes. Wisst ihr, und von daher ist die Feindschaft hier gegen den Löwe, die ist logisch. Aber er sagt ganz klar, er wird kommen als Jude, was keiner wollte. Er wird kommen als Mensch und er wird dieses Gericht für uns erledigen. Und darum hast du hier der Löwe von Juda, dargestellt im Matthäusevangelium. Also nochmals, Lukas ist der Mensch. Matthäus ist der König Israels, der Löwe von Juda. Wenn jetzt die Evangelien mal euch wundert, warum die unterschiedlich geschrieben sind, ihr müsst nur die Evangelien lesen mit dieser Brille. Hier habe ich die Menschwerdung Jesu. Gewaltig. Beim anderen musst du lesen, hier habe ich den König Israels. Fängt an, was hat ein König? König hat einen gewaltigen Stammbaum, Matthäus 1. Der König hat einen Herold, Johannes den Täufer. Der König gibt eine Regierungserklärung ab. Bergpredigt, Matthäus 5-7. Du kannst, wo du hinlangst, hast du den Messias und den König Israels. Das hast du zum Beispiel im Lukas nicht, hier ist der Mensch. Wisst ihr, da siehst du, wie gewaltig diese Offenbarung eingreift. Und wenn du Augen hast, geöffnete geistliche Augen, dann ist der Text in Zukunft kein Geheimnis mehr, sondern eine Freude zu lesen, weil du nämlich siehst, wie Gott sich ihre gewaltige Weise offenbart. Und er sagt hier etwas, und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Er sagt, das dritte Gesicht war das Gesicht eines Stieres. Und das ist das, was uns nahe geht. 1. Johannes 2, Vers 1. Jeder, wo das Alte Testament weiß und kennt, der weiß, dass in 3. Mose die ganzen Opfergesetze dargestellt werden und wie viel gewaltige Mengen von Blut hier durch das Opfertier vergossen wird. Und 1. Johannes 2 sagt, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist das Sühnopfer oder die Sühnung für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und das ist gewaltig. Er zeigt hier praktisch eine dritte Seite. Er sagt, die erste Seite, es wird ein Mensch sein. Die zweite Seite, es wird der König Israel sein, der Messias. Und die dritte, er wird das Opfer bringen. Ist ungeheuer, er ist der Stier. Er wird das Opfer bringen und diese Millionen von Litern Blut, die hier vergossen wurde, 3. Mose 1, ihr müsst einfach mal lesen, diese Millionen von Opferblut oder Liter von Opferblut, die vergossen wurden, sind alle ein Hinweis auf ihn. Jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum die Bibel sagt, wenn der König Israels kommt, kommt das Lamm. Das hast du hier in dem Text. Und warum der Johannes, als er den Herr Jesus sieht, nicht sagt, hier kommt der Messias in Johannes 1,29. Hier kommt der Messias, hier kommt euer König. Also sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und jetzt hast du hier, wie im Baukasten, da hast du die ganze Offenbarung Gottes zusammengesetzt. Du hast einen Mensch, du hast den König Israels und du hast das Opfer für die Sünden. Perfekter kann man das nicht mehr darstellen. Es erschüttert mich. Und das entspricht Markus Evangelium. Der Herr Jesus wird im Markus-Evangelium als das Opfer für die Sünden dargestellt. Nochmals, wenn wir von vorne beginnen. Matthäus stellt der Herr Jesus als der König Israels dar. Markus stellt der Herr Jesus als das Opfer für die Sünden dar. Lukas stellt ihn als der dar, der in der Präexistenz, in der Gestalt Gottes war und Mensch wird. Und Johannes-Evangelium, das letzte, das ist das Gesicht eines Adlers. Und wenn man das versteht, Adler ist der, der im himmlischen Raum lebt, der praktisch dort schwebt, der vom Himmel herkommt. Der Jesus hat ihnen ganz klar gesagt, ihr seid von unten, ich bin von oben. Ihr seid von der Erde, ich bin vom Himmel. Hat er ihnen ganz klar gesagt, dass ja kein Missverständnis aufkommt. Und wenn ihr das Johannes-Evangelium am Anfang lebt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das siehst du, da steht sogar im griechischen Pros, also hingewandt. Du siehst etwas Gewaltiges, dass der Jesus hier der Himmlische ist, der wirklich beim Vater im Himmel präexistent war. Darum hat er doch im Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 58, so eine gewaltige Aussage treffen können, dass er sagt, ehe Abraham war, bin ich. Er sagt nicht war ich, er sagt bin ich. Ego eimi, das ist auch das Wort, das er nachher benutzt, wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin die Tür. Er zeigt, dass er ewig präexistent, gegenwärtig in der Gegenwart Gottes war. Ohne Anfang, ohne Ende, sagt der Hebräerbrief. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aus Gott, dem Vater, geboren. Wie das Geheimnis ging, wissen wir nicht. Deutet die Bibel nur an. Aber etwas ist klar, der Jesus sagt ja zum Vater, verherrliche mich in Johannes 17, Vers 5, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, überhaupt der Welt grundgelegt war, bevor überhaupt irgendetwas da war. Er war in ungeheurer Herrlichkeit vorher und das ist der Himmlische und das entspricht dem Johannesevangelium. Wisst ihr, der Himmlische kommt immer wieder raus. Auf dem Berg der Verklärung lässt der Herr Jesus nur die Wirkung seines Fleisches etwas nach. Also das Fleisch lässt nur ein bisschen nach und sofort kommt die Shechina, die Wolke- und Feuersäule, die Fülle des Heiligen Geistes, die in ihm war, strahlt heraus. Brutal. Und als die Jünger kuriert sind, lässt er einfach die Wirkung des Fleisches wieder normal werden und dann liegen die schon am Boden und jetzt haben sie begriffen. Wisst ihr, und damit hast du die perfekte Offenbarung Gottes. Er sagt, aus dem Norden kommt eine furchtbare Feuerwalze. Jetzt kann man streiten, was Gog und Magog symbolisch heißt. Was der äußerste Norden bedeutet. Vielleicht ein bisschen mehr wie Russland, das hier immer herhalten muss. Auf jeden Fall sagt die Bibel, in dieser Gewalt, dieser Feuerflut des Gerichtes offenbart sich der lebendige Gott den Elenden am Fluss Kebar, denen, die elend sind, die aufgrund von Sünde hinweggeführt wurden in die Gefangenschaft. Und das ist eine ungeheure Botschaft für jeden in unserer Mitte, der gebunden ist in Sünden. Dann gibt Gott nur einen einzigen Weg und dieser Weg hat Menschengestalt angenommen. Es ist der Sohn Gottes, der Mensch wurde. Lukas Evangelium, es ist der Sohn Gottes, der das Opfer für unsere Sünde wurde. Markus Evangelium, Er ist der Sohn Gottes, der gleichzeitig der König und Messias Israels ist, Matthäus-Evangelium. Und es ist der Sohn Gottes, der wirklich gleichen Wesens wie Gott der Vater ist, der nämlich wirklich die Offenbarung Gottes im Fleisch darstellt, Johannes-Evangelium. Und jetzt siehst du das, das bringt er dem nahe. Es wäre für mich interessant. Ich weiß ja nicht, ob das überhaupt geht, wenn wir mal im Himmel sind, dass du den Hesekiel fragst, Hesekiel, hast du das verstanden? Was sagst du denn jetzt dazu, wenn du mal siehst, was hier jetzt wirklich war? Ich glaube nicht, dass die es in der Tiefe verstanden haben. So, Gott hat das Gewaltige offenbart. Und jetzt siehst du in Vers 11 ihre Gesichter, also diese vier Gesichter dieser Offenbarung Jesu Christi, und ihre Flügel waren nach oben ausgebreitet. Aber mit zwei haben sie ihre Leiber bedeckt. Das heißt, die Fleischwerdung, die Menschwerdung Jesu, dass er ein Leib erzieht, war noch verborgen. Und da siehst du, dass alles nach oben ausgerichtet ist in die himmlische Welt. Er ist der, der von oben kommt. Das ist auch der Grund, warum es heißt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Da steht im Griechischen von oben. Das heißt, oder man kann beides übersetzen. Aber das bedeutet, es geht von Gott. Er ist der Verursacher. Er ist der, der hier alles tut. Und er zeigt auch durch das Bedecken des Leibes, das, was wir heute wissen, diese Offenbarung zum Beispiel als Mensch, die geschieht später, ist noch bedeckt. Und jetzt sagt er, jedes dieser geht vor sich hin, wo der Geist hingehen wollte. Das ist wieder das, wo der Herr Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, meinen Willen zu tun, sondern der Wille des Vaters im Himmel. Er war perfekt, er ist genau hingegangen. In allen diesen Elementen, die sein Wesen offenbaren, da gehört vor allem das dazu, als Mensch. Er ist hingegangen, und dass es nicht so einfach war, seht ihr in Gethsemane, wie er gekämpft hat, dass der Schweiß zu Blutstropfen wurde. Es war nicht einfach, aber er ist dort hingegangen, wo der Geist ihn hingesandt hat. Und er sagt ganz klar, dies war die Gestalt oder das Bild der lebendigen Wesen. Ihr Aussehen war wie brennende Feuerkohlen. Was sagt denn die Bibel über die Vergebung? Sie sagt über die Vergebung, oder wenn du jemand Gutes tust, dass du feurige Kohle auf sein Haupt sammelst. Als Jesaja in Jesaja 6 entsündigt wurde, als der dreimal heilige Gott sich geoffenbart hat, nimmt er eine glühende Kohle. Ein Bild für Vergebung, ein Bild für Versöhnung. Und er sagt, diese vier lebendige Gestalt, die ja alle die Person Jesu perfekt darstellen, dort dazwischen ist diese Feuerkohle. Das heißt, Gott lässt das Feuer nicht weg. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Der Herr Jesus musste am Kreuz vor Golgatha, musste die Sünde der Welt tragen. Er musste den Fluch der Sünde auf sich ziehen. Das heißt, der Zorn Gottes, das Feuer musste sich über ihm entladen. Dadurch sind aber diese Feuerkohle entstanden, die Frucht dieses Feuers, die dann in Jesaja entzündigt hat. Und da ist diese Frucht entstanden, die mich und dich entzündigt, wenn das Blut Jesu Christi meine und deine Sünde hinwegwischt. Da siehst du, wie das so perfekt geoffenbart ist. Und er sagt, aber dazwischen ist wie Fackeln. Das heißt, das, was Johannes 16, Vers 7 bis 14 sagt, wenn jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Das steht bis zum Schluss da, die Botschaft des Gerichtes. Und sagt, er wird euch in die ganze Wahrheit hineinführen. Und der Herr Jesus sagt, er wird mich verherrlichen. Das hast du hier perfekt. Und die Feuerkohle fuhr zwischen den lebendigen Wesen hin und her. Das heißt, das Zentrum ist die Feuerkohle, das Produkt dieses Feuers, das Produkt, das geschaffen wurde. Das heißt, das vollkommene Opfer. Darum ist das vollkommene Opfer im Zentrum der Lehre der Gemeinde Jesu. Und das Feuer hatte einen strahlenden Glanz. Von dem Feuer gingen Blitze aus, wieder Gericht. Also nach außen hin Gericht, und wenn du kommst, und diese Versöhnung, dieser vierfache Offenbarung Gottes, des Sohnes Gottes, der Mensch ist, der das Opfer für die Sünde ist, der König Israels ist und der gleichzeitig Gott ist, wenn du das alles annimmst, dann letztendlich kommt die Feuerkohle, dann kommt die Wirkung. Dann ist das Gericht für dich kein Problem mehr, weil er es getragen hat. Also ich bin sprachlos, wenn ich sowas lese, wie Gott es offenbart. Da muss ich sagen, wenn ich das hier ein bisschen entschlüsseln darf, dann frage ich mich, was ich in der Bibel noch nicht erkannt habe. Was für gewaltige Wahrheiten hier schlummern. Die lebendigen Wesen aber liefen hin und her, dass es aussah wie Blitze. Und als ich nun die lebendigen Wesen betrachtete, siehe, da war ein Rad auf der Erde neben jedem der lebendigen Wesen. Vers 18, sie waren voller Augen. Vers 20, wo der Geist hingehen wollte, da gingen sie hin, wohin der Geist gehen wollte. Und die Räder erhoben sich vereint mit ihnen, denn der Geist der lebendigen Wesen war in den Rädern. Und da siehst du wieder, wie hier der lebendige Gott durch seinen Geist alles steuert und auch der Herr Jesus hier letztendlich bereit war, der Wille Gottes perfekt als Mensch zu tun. Der Plan war ja von ihm und vom Vater vor Grundlegung der Welt, bevor es überhaupt irgendetwas gab, bereits geplant, diesen Vorsatz der Äonen, diesen Ratschluss der Ewigkeiten, uns zu erlösen durch sein Blut, war ja da. Aber hier siehst du, die Räder stehen daneben und das hat mich fasziniert, das Rad, das so zwei Teile hat. Und je nachdem, was jetzt gerade der Wille Gottes ist, geht das Rad als der König Israel. Das wird dann im tausendjährigen Reich aufflammen und dann wirst du ihn sehen als König in Israel in Jerusalem. Das Zweite, als die Stunde des Opfers kam, sagt er einmal zu den Jüngern, ich bin wegen dem in die Stunde gekommen, dann geht das Rad einfach zum Opfer rüber. Als es Zeit war, Mensch zu werden, geht das Rad rüber und irgendwann wird er dann wieder als die Offenbarung des lebendigen Gottes das ganze Universum, wenn er sichtbar wiederkommt auf der Ölberg, dann werden die Leute zusammenbrechen, wenn sie sehen, plötzlich jetzt kommt Gott, geoffenbart im Fleisch, der Sohn Gottes kommt zurück. Also die Rede geht immer dorthin, wo es gerade notwendig ist. Und jetzt kommt eigentlich was Interessantes. Wisst ihr, das Bild ist überhaupt nicht kompliziert. Ich habe das zuerst geglaubt. So, das Bild ist ganz einfach. Du siehst bei dieser Vision, siehst du die Cherubim. Und die Cherubim sind diese Engelwesen mit den vier Gesichtern, da hat es vier Stück. Und die haben die Räder neben sich, wo der Geist in der Fülle da ist durch die Augen. Das ist einfach die Offenbarung Jesu Christi durch die Engel. Drüber, sagt die Bibel in Vers 22, hast du ganz einfach eine Himmelsausdehnung. Da steht, das sieht aus, wie wenn es eine Himmelsausdehnung wäre, da steht wieder im Hebräischen das Wort Bild. Das heißt, du hast ein Bild, du siehst, das ist das, was vom Himmel kommt. Jetzt sagt die Bibel plötzlich, jetzt kommt vom Himmel eine Stimme. Das ist der wichtigste Punkt. Der Jesus hat immer gesagt, wenn ich euch etwas sage, dann ist es das, was mir der Vater im Himmel gesagt hat. Das ist Offenbarung vom Himmel direkt an euch Menschen. Und das hast du hier. Du hast also praktisch den Cherub, dann hast du das Bild des Himmels und drüber hast du das Bild Gottes. Und das Bild Gottes, das hier dargestellt wird, da sagt er, oberhalb der Himmelsausdehnung in Vers 26, die über ihren Häuptern war, war ein Gebilde, da steht wieder das Wort für Bild, eines Thrones anzusehen wie ein Saphirstein. Und oben auf dem Gebilde des Thrones aber saß eine Gestalt anzusehen wie ein Mensch. Wir wissen doch, dass Gott Geist ist. Und selbst wenn man Gott bildlich darstellt, was ja niemand darf als Gott selber, dann wird er nicht als Mensch dargestellt. Also siehst du auch, dass du auch hier wieder die einzige Form der Offenbarung, die Gott bestimmt hat für uns Menschen, nämlich über den Menschensohn, über Jesus Christus, hier dargestellt hast. Und wo sitzt er? Auf dem Thron. Das ist Matthäus 28. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Also perfekte Gewalt, Allgewalt. Wisst ihr, und das ist jetzt für uns Gläubige von letzter Bedeutung. Sobald ich begreife, wenn ich im Elend bin, wenn ich im Gericht Gottes bin, wenn die Feuerwalze über mich geht, wenn ich zum Sohn Gottes komme, der Mensch wurde, der das Opfer ist, der König Israels ist und der gleichzeitig Gott ist, wenn ich zu ihm komme, wird er vollkommen mein Elend lösen. Das ist der Wille Gottes, diese perfekte Offenbarung. Und gleichzeitig zeigt mir die Bibel, es ist das Zentrum im Himmel, dass der Jesus die Weltgeschichte kontrolliert. Also ich habe keine Angst vor dem Dritten Weltkrieg, aber keine Angst vor dem Vierten. Die kommen hintereinander, laut Offenbarung. Aber wichtig ist, dass ich weiß, er kontrolliert alles. Der sicherste Platz auf dieser Erde ist nicht ein Atombunker, sondern der sicherste Platz auf dieser Erde ist der Wille Gottes. Wenn ich im Wille Gottes bin, passiert gar nichts. Wenn Gott will, dass ich überlebe, dann werde ich überleben. Wenn Gott will, dass ich keinerlei, nicht einmal der Hauch einer Berührung von dem ganzen Zeugs habe, dann werde ich nicht einmal der Hauch einer Berührung haben. Wenn Gott aber will, dass ich sterbe, dann werde ich sterben. Und Paulus sagt, leben wir, so leben wir dem Herrn, ist okay. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn, ist auch okay. Ist völlig egal. Wichtig ist, dass ich Kind Gottes bin, dass diese Offenbarung des vierfachen Christus, wie er hier dargestellt wird, dass die bei mir gezogen hat. Und jetzt sagt er ganz klar, ich sah auch etwas wie Goldschimmer. Gold, das Wesen Gottes. Wie das Aussehen eines Feuers, inwendig ringsum, von der Erscheinung seiner Lenden nach oben hin und von der Erscheinung seiner Lenden nach unten hin. Ja, was ist denn das? Was ist das? Ist doch keine Frage, das ist sein Leib, ist die Gemeinde Jesu. Von der Lende aufwärts, von der Lende abwärts, nicht das Haupt sitzt auf dem Thron. Sondern das ist nur eine Darstellung, eine bildliche Darstellung des Leibes Jesu Christi. Und er sagt, dort war inwendig Feuer. Das ist das, was der Jesus sagt, hab Salz in euch. Salz, ein Bild für das Gericht. Er sagt, jedes Opfer muss mit Salz gesalzen werden. Es wäre ihre dauernde Haltung des Selbstgerichtes leben, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, dann funktioniert das alles. Und dann sagt der 28, das ist der große Trost, wie der Bogen aussieht, der an einem Regentag in den Wolken erscheint, so war auch der Glanz ringsum anzusehen. So war das Aussehen der Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn. Und als ich sie sah, fiel ich auf mein Angesicht. Ich hörte die Stimme von einem, der redete. Wie der Regenbogen, das Zeichen des Friedens, dass Gott mit mir in Frieden bereit ist zu leben durch das Opfer Jesu Christi. Das ist das, was hier im Zentrum steht. Und ich denke, hier haben wir einen wichtigen Punkt. Und zwar, der Gott, der sich im Fleisch offenbart, will, dass wir den Regenbogen ernst nehmen. Er sagt ja, ich werde diese Erde nicht mehr untergehen lassen. Mit Wasser. Er lässt sie am Schluss mit Feuer untergehen. Das ist der Unterschied. Wisst ihr, wenn ich das sehe, dann kommt bei mir Hesekiel 18, 23. Dort heißt, oder habe ich etwa gefallen am Tod des Gottlosen, spricht Gott der Herr, nicht vielmehr daran, dass er sich von seinem Weg bekehrt und lebt. Gott will nicht den Tod des Gottlosen. Er will das nicht. Sondern 1. Timotheus 2, 4, Gott will alle retten. Dass ich nicht alle retten lasse, das ist das Drama. Aber er will alle retten. Und das ist doch die große Botschaft, ist doch nur eine frohe Botschaft, wenn ich dem elendesten, dreckigsten Sünder sagen kann, du kannst bis zur untersten Gosse herabgefallen sein, der Herr wird dich retten. Ich habe ein Beispiel erlebt, ich sage keinen Namen, kein Mensch weiß, wer es ist, nicht mal meine Frau, aber wenn er das hören würde, würde er zustimmen. Ich hatte in der Firma einen Mann, der war so hoch angesehen in den höchsten Kreisen der High Society, dass er mit dem Minister ausgeritten ist. Und er hatte die Empfehlungsbrieflein vom Minister hat er in der Jackentasche drin. Absolute High Society. Aber dieser Mann hat Okkultismus getrieben. Aktiv, hat er auch gesagt. War einer der schlauesten Menschen, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Der konnte dir erklären, wie ein Büroklammer geheftet sein muss, dass der betriebswirtschaftliche Ablauf sauber läuft. Der muss sagen, normalerweise hätte ich gesagt, spinnst du. Aber wo der das erklärt hat, da sind wir da geguckt, haben alle gesagt, faszinierend, der Mann ist ein Genie. Wow. Aber er hat Okkultismus getrieben, er hat Gott herausgefordert. Und dann habe ich als junger Mann auf der Bank den sozialen Abstieg dieses, ich sage es mal, High Society Menschen bis in die Gosse erlebt. Und ich war dann auch der Elende, der ihm dann nur sein letztes, ich sage es mal, wo er noch ein bisschen dran gehangen ist, sein Auto abnehmen musste. Vom Supermarkt auf ihn gelauert und ihm den Schlüssel abgenommen ist. Das gehen wir heute noch nach. Und ich habe dann gewusst, wenn Gott einmal das Gericht einsetzt, und das hast du gesehen, der Mann war unter dem Gericht Gottes, dann geht es der Bach runter. Und dann, ich habe den eigentlich bedauert, weil ich konnte den eigentlich so einigermaßen leiden. Mein Chef hat immer gesagt, ach komm, sag lieber nicht, was er gesagt hat. Aber dann habe ich eine Botschaft vernommen und dann hat mein Herz gejubelt. Dann plötzlich hat es geheißen, er hat sich bei der Liebenzeller Mission bekehrt. Da musst du sagen, jetzt ist so egal, ob du einst mit dem Pferd ausgeritten bist. Es ist völlig egal, ob du sozial so runtergehst, dass du jetzt statt auf dem, ich sag's mal so, Marmorsessel jetzt in der Gosse liegst. Jetzt fängt der König, der Könige, der Herr, der Herrin, das Opfer für die Sünde an, sich mit dir zu befassen und du kommst raus. Und damals ist dem Mann sein Lebensweg hat sich gewendet, weil Gott nicht der Tod des Gottlosen will. Sondern er will sie retten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt aus diesen Texten. Er zeigt hier ganz klar, er stellt den Bogen in, am Schluss stellt er den Bogen rein und das ist das Zeichen, dass er retten will. Das ist gewaltig. Und jetzt hier ganz praktisch zwei. Menschensohn, stelle dich auf deine Füße, so will ich mit dir reden. Wenn Gott mit mir, ich sag's einmal so, ins Gericht geht oder mir Offenbarung Gottes gibt, dann breche ich in der Regel innerlich zusammen. Weil es hält ein Mensch nicht aus. Jetzt kommt was ganz Einfaches. Jetzt heißt, stell dich auf deine Füße. Was sagt der Paulus? Ihr steht durch den Glauben. Du brauchst hier kein besonders edler Mensch sein. Du musst keine besondere geistliche Gewalt haben. Du musst nur das im Glauben annehmen, was hier geoffenbart wurde. Die Fleischwerdung Jesu, dass er sein Blut vergießen konnte. Das Opfer für die Sünde. Dass er wirklich der König Israels ist und dass er gleichzeitig Gott ist. Du musst nur die Offenbarung annehmen und dieses vollkommene Opfer, das er geschaffen hat, dass er zu einer Feuerkohle wurde, dem er das Gericht getragen hat. Wisst ihr, er hat das Gericht über sich ergehen lassen und das Produkt ist die Feuerkohle. Jetzt holt er mich aus dem Dreck raus. Er holt mich raus aus dem Dreck. Ich muss es nur in kindlichem Glauben annehmen und dann stehe ich, wie hier in Hesekiel gestanden ist, dann stehst du. Und als er zu mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße. Also kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aus dem Wort Gottes. Das heißt, durchs Wort Gottes tritt Gott den Menschen nahe. Und hier siehst du was Gewaltiges in dem Moment, wie er das Rede Gottes hört. Das steht da in Römer 10, 17. Das steht Akoe, das heißt, wer wirklich die Predigt hört, in dem Moment, wie er das gehört hat, steht er und jetzt kommt der Geist in ihn. Das ist die einfachste Beschreibung einer Wiedergeburt, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Gott redet, du hörst, du nimmst es wirklich an. Hören heißt annehmen. Und im nächsten Moment stehst du und dann kommt der Geist in dich. Und jetzt siehst du, wie Gott dann Menschen rekrutiert. Und dann wird Gott hingehen und wird dir die Botschaft geben, dass du wieder diesen vierfachen Christus verkündigen sollst. Vers 6, du aber Menschensohn, fürchte dich nicht vor ihnen. Fürchte dich auch nicht vor ihren Worten, wenn sie auch wie Distel und Dornen gegen dich sind und du unter Skorpionen wohnst, fürchte dich nicht vor ihren Worten und erschrick nicht vor ihrem Angesicht, denn sie sind ein widerspenstiges Haus. Du kannst dann, wenn du von Gott diese Offenbarung bekommst, wenn Gott dich rekrutiert für deinen Dienst, egal was das ist, jeder hat einen anderen Dienst oder jeder eine andere Berufung, dann kannst du vorwärts gehen, kann dich nichts aufhalten, wenn du Gott dienst. Da sieht man das, es kann nichts aufhalten. Gell, und jetzt siehst du, könnt ihr in Ruhe lesen, wie der Herr mit diesem Hesekiel hier zurechtkommt. Ich möchte weitergehen, Hesekiel 10, Vers 4. Da erhob sich die Herrlichkeit des Herrn von dem Cherub. Wisst ihr, diese Herrlichkeit, die wir gesehen haben, diesen Gottesthron mit der himmlischen Offenbarung, war auf dem Cherub. Das heißt, wenn du zum Cherub kommst, was der Cherub zeigt, zu Christus, dem Mensch, zu Christus, dem Opfer, zum Christus, dem König Israels und zu Christus, der Gott ist, wenn du zu ihm kommst, dann kommst du in die himmlische Welt. Drum sagt die Bibel, ihr seid mit Christus in die himmlischen Orte versetzt. Und jetzt sagt er hier, über ihm, über Christus ist die himmlische Welt. Er ist die Tür, er ist der Eingang, er ist der Zugang. Und sagt er, jetzt wird der Tempel mit dieser Wolke erfüllt. Ein Bild für die Gemeinde. Jetzt wird die Gemeinde mit dieser Herrlichkeit Jesu Christi erfüllt, sobald wir das in kindlichem Glauben annehmen. Und in Hesekiel 11, Vers 19 gibt er nochmal die Botschaft für die Menschen und sagt, ich aber will ihnen ein einiges Herz geben. Ja, ich will einen neuen Geist in euer Innerstes legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Leib nehmen und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Rechtsordnungen bewahren und sie tun. Und sie sollen mein Volk sein, aber ich will ihr Gott sein. Spricht dann natürlich zu Israel körperlich, zu uns geistlich. Und damit hast du eine ganz klare Botschaft. Damit sagt er, das Gericht kann noch so als Feuerwalze über uns drüber gehen. Das Gericht kann dein Leben zerstört haben, weil du der Sünde nachgegeben hast. Wenn du zu dieser vierfachen Offenbarung des Gottessohnes kommst, wenn du zu meinem Jesus kommst, diese volle Erlösung annimmst für dich, wenn du glaubst, dass Gott den Sünder retten will und ihn nicht töten will und ihn nicht in die Hölle werfen will, und du kommst in kindlichem Glauben, dann stehst du wie in Hesekiel 2. Und wenn du dann weitergehst, dann wird Gott dich rekrutieren, wird dir eine Berufung geben, wird dir einen neuen Lebensinhalt geben und du wirst ihm dienen. Und er sagt nochmal ganz klar, das ist der Wille Gottes, dass jeder in unserer Mitte dieses neue Herz hat und Gott dient. Man braucht hier nichts mehr dazu zu sagen. Es erschüttert mich bis aufs Blut, wie gewaltig Gott es im Alten Testament darstellt. Und jetzt wird es so sein, wie es immer ist. In jeder Versammlung hat es eine Mischbevölkerung. Meistens ist der Großteil wiedergeboren oder Gotteskinder. Es hat einen Teil, der ist undefiniert dazwischen. Und es hat einen Teil, der ist gottlos, ungläubig. Wenn Gott eine Offenbarung gibt, die gibt er durch die Verkündigung, die gibt er durch das Wort Gottes, die gibt er durch viele Dinge. Und Gott lässt eigentlich nur proklamieren. Es gibt 6 oder 7 Worte über Verkündigung, aber da gehört eins dazu, proklamiere es, andere erkläre es, dritte mitteile es, vierte. Es gibt also tausende Möglichkeiten, wie Gott wirkt. Aber wenn Gott wirkt, dann haben wir nur 2 Möglichkeiten. Entweder mache ich das Gleiche, was hier der Hesekiel gemacht hat. Ich stelle mich auf meine Füße, ich nehme das im Glauben an. Ich höre Gott wirklich zu und akzeptiere das für mich privat und lasse mich dann von Gott rekrutieren oder ich mache es nicht. Es nicht zu machen, bedeutet, unter der Feuerwalze zu bleiben. Es zu tun, bedeutet, aus dem Gericht rauszugehen. es zu tun, bedeutet ein Sklave Jesu Christi zu werden, um Herr Jesus zu dienen und dass er dann aus meinem Leben etwas machen kann zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Und das ist der wichtigste Punkt auch beim Hesekiel. Man sieht, dass Gott nicht der Tod des Sünders will, man sieht, dass Gott sich mitten im Elend offenbart, aber eines ist klar, die Entscheidung, die muss ich selber fällen. Was ich mit dieser gewaltigen Offenbarung mache, ist mein Problem. Ich kann sie annehmen oder ablehnen. Und diese Entscheidung und diese Verantwortung möchte ich niemand in unserer Mitte abnehmen. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, ich möchte einfach danken, dass du schon im Alten Testament so gewaltig dich geoffenbart hast, dass es der Wille des Vaters war, dass in dir letztlich das Opfer für die Sünde gebracht werden wird für eine ganze Welt und dass du nicht den Tod des Sünders willst, sondern dass er sich bekehrt, dass er gerettet wird, dass er Gottes Kind wird. Und du siehst, wie gewaltig wir beeindruckt sind, wenn wir das sehen, was du uns schon im Alten Testament gegeben hast. Ich möchte einfach das nicht gering achten, ich möchte nicht das eintauschen gegen ein billiges Linsengericht dieser Welt, sondern möchte uns in diesen Offenbarungen, die du uns Gläubige gegeben hast, freuen. Ich möchte dich einfach bitten, dass du durch unsere Reihe gehst und dass du diese gewaltige Vision, die du hier im Hesekiel gegeben hast, für uns zum praktischen Beispiel machst, dass jeder die Konsequenzen für sich persönlich daraus zieht. Wir beten dich an, dass du Mensch wurdest, dass du das Opfer für die Sünden bist, dass du der Israels, dass du König Israels, der Messias Israels bist, dass du Gott geoffenbart im Fleisch bist, die einzige Offenbarung des lebendigen Gottes in diesem Universum. Wir beten dich dafür an und geben dir die Ehre. Amen.